Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Heute geht es um Ideen, das gesellschaftliche Klima zu verbessern, das durch Corona arg angeknackst ist, um die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am Sonntag. Deren Ergebnisse könnten nämlich die K-Frage der Union ziemlich beeinflussen und darum, wie die Reaktorkatastrophe von Fukushima die deutsche Politik verändert hat. Herzlich willkommen. Das kleinste Bundesland Bremen liegt an der Spitze, wenn es darum geht, zu vergleichen, wie viele Menschen in einem Bundesland schon geimpft sind. 2000 Menschen erhalten hier am Tag ihre Spritze und der Bremer Bürgermeister träumt von deutlich mehr. Leider wird daraus erstmal nichts, weil eben derzeit nicht mehr Impfdosen bundesweit zur Verfügung stehen. Trotzdem könnte das Bremer Modell zum Vorbild werden für andere Bundesländer. Denn hier wurde das Rad, dass das Impfen ans Rollen brachte, nicht neu erfunden, sondern wurde von Bremer Unternehmen gestellt, die damit schon lange bestens fahren, nämlich in Form von Personal und Software. Und unsere Korrespondentin Felicitas Böselager hat sich das Ganze mal angeschaut.
Das Impfzentrum Bremen Vegan. Schönen guten Tag. Ja, er wohnt in Bremen. Okay. Und er ist 87, sagten Sie.
Leonie Wiegand trägt ein Headset, sitzt an einem Schreibtisch hinter einer Trennwand in einem Konferenzraum eines großen Bremer Hotels. Am anderen Ende der Leitung will ein Herr einen Impftermin für seinen Vater buchen.
So, ich hätte noch Termine frei für eine Erstimpfung. Am Montag, der 29. März, würde das da passen?
Diesmal hat Wiegand einen unkomplizierten Anrufer erwischt. Häufig dauern die Telefonate länger und dann braucht sie viel Geduld, erzählt sie.
Also vor allem mit den älteren Leuten ist das manchmal ansonsten eine Herausforderung, weil die schlecht hören, die sind aufgeregt und haben natürlich auch Sorgen und Ängste und denen das zu nehmen und ein positives, gutes Erlebnis zu schenken, trotz der ganzen Situation.
Eine Aussage, die verrät, aus welcher Branche Leonie Wiegand eigentlich kommt. Die junge Frau ist Veranstaltungsleiterin in einem Hotel und daran gewöhnt, stets geduldig und freundlich mit ihren Kunden umzugehen. Das Hotel, in dem sie arbeitet, hat den Betrieb Corona-bedingt runtergefahren. Bevor sie im Callcenter angefangen hat, war sie in Kurzarbeit. Dass sie jetzt für das Bremer Impfzentrum arbeitet, liegt an der Initiative Bremen impft, die Privatunternehmer ins Leben gerufen haben. Ende vergangenen Jahres hatte der Bauunternehmer Kurt Zech die Idee, ein großes Impfzentrum aufzubauen. Sein Ziel war es, möglichst viele Bremer möglichst schnell zu impfen. Viele Unternehmer schlossen sich ihm an und fanden sich schließlich unter dem Dach der Handelskammer zusammen. Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Bremen, berichtet von einer großen Bereitschaft zu helfen.
Wir sind überzeugt, dass das Impfen das wichtigste Instrument ist, unser gesellschaftliches und damit auch unser wirtschaftliches Leben in Deutschland wieder zu normalisieren. Und damit ist es auch das ureigene Interesse der Wirtschaft, der Unternehmensorganisationen wie der Handelskammer, das wirtschaftliche Leben voranzubringen, indem wir uns engagieren dafür, einen solchen Ausbau der Impfkapazitäten auch mit privatem Know-how und privatem Engagement voranzubringen.
Dieses von der Privatwirtschaft betriebene Impfzentrum, so der Plan der Unternehmer, sollte an das der Gesundheitsbehörde angedockt werden. Lukas Fuhrmann, Sprecher der Bremer Gesundheitsbehörde, erinnert sich.
Also wir hatten zu Beginn ja geplant, mit einem Impfzentrum in Bremen erstmal mit maximal 2000 Impfungen pro Tag. Diese Planungen waren bei uns natürlich vor allem dadurch getrieben, dass wir genau wussten, wie wenig Impfstoff wir zur Verfügung haben werden. Da hat uns natürlich ein Aufschlag mit 24.000 Impfungen am Tag ganz schön überrumpelt.
Denn der Impfstoff war in dieser Menge noch gar nicht vorhanden. Aber die Gesundheitsbehörde und die Unternehmer setzten sich zusammen und obwohl die Kommunikation zwischen Behörde und Unternehmen nicht immer einfach war, entstand doch eine pragmatische Kooperation. Ganz konkret sieht die Unterstützung nun so aus. Die Initiative hat ein Callcenter aufgebaut, das die Terminvergabe für die knapp 550.000 Einwohner von Bremen stemmt. Auch die dafür notwendige Software kommt von einem Bremer Veranstaltungsunternehmer. Die Trennwände in den Konferenzräumen, das Gebäck für die Mitarbeiter, die Rechner, die Headsets, das Mobiliar. All das wurde aus verschiedensten Unternehmen in Bremen gespendet oder zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt. Holger Römer ist Unternehmenssprecher der Zech Group. Er führt durch die leeren Konferenzräume, die auch zum Callcenter gehören. Diese Räumlichkeiten sind ausgestattet und stehen bereit, wenn mehr Menschen Termine buchen können, weil genügend Impfstoff da ist.
Also
Das kann sofort hochgefahren werden hier. Ne?
Insgesamt arbeiten 120 Menschen beim Callcenter, viele von ihnen im Homeoffice. Wenn mehr Impfstoff da ist, können bis zu 240 Personen die Telefonate entgegennehmen. Die meisten Callcenter-Mitarbeiter kommen aus der Gastronomie oder arbeiten in der Veranstaltungsbranche, sind DJs, Barkeeper oder Hotelangestellte. Auch wenn die Hotels und Restaurants wieder öffnen dürfen, soll es, sagt Holger Römer, immer noch genug Freiwillige geben. Wenige Schritte vom Callcenter entfernt liegt die Messehalle 7. Hier ist das Impfzentrum untergebracht, geleitet von den Johannitern, unterstützt von der bremischen Privatwirtschaft. Am Eingang des Impfzentrums steht Lutz Liffers. Er leitet die Impfkampagne in Bremen.
Hier vorne werden alle, die hier reinkommen, ganz kurz gecheckt auf erhöhte Temperatur, da das ein klares Anzeichen ist, sein könnte für eine Corona-Erkrankung.
Von da aus geht es weiter zur Akkreditierung. Hinter Glasscheiben sitzen Freiwillige der Initiative Bremen Impft und heißen die Impflinge willkommen. Für alles Medizinische sind die Johanniter verantwortlich. Akkreditierung, Lotsendienste und den Checkout übernimmt die Initiative Bremen Impft, erzählt Holger Römer.
Die Kollegen und Kolleginnen, sie kommen aus der Kurzarbeit in die 100%ige Beschäftigung, bekommen ihr Gehalt.
Bezahlt von den Unternehmen. Die stellen einen vereinbarten Stundensatz dann beim Senat in Rechnung.
537 in Gang 1, bitte.
An jeder Station im Impfzentrum stehen Lotsen, die den Weg weisen oder Fragen beantworten. Pro Schicht 30 Menschen, die sich alle freiwillig gemeldet haben. Daniel Schmidt ist eigentlich für die Bar eines Hotels verantwortlich und seit Tag 1 im Impfzentrum dabei. Inzwischen ist er Schichtleiter.
Also wir sehen uns, glaube ich, alle selber als Teil der Lösung. Und mit dieser Motivation steht jeder morgens auf und kommt hier ins Impfzentrum und sind alle einfach froh, dabei zu sein und diesem großen Ziel halt auch wirklich was Gutes zu machen.
1000 Freiwillige hatten sich auf den Aufruf von Bremen Impft hin gemeldet. Viele von ihnen werden auf ihren Einsatz im Impfzentrum vorbereitet, damit es weiter ausgebaut werden kann. Bis Ende Juli sollen dann 2/3 der bremischen Bevölkerung geimpft sein.
Felicitas Böselager berichtete. Es steht nicht gut um das gesellschaftliche Klima. Der Corona-Lockdown, Regeln, die oft nicht nachvollziehbar waren und dann schnell wieder gekippt wurden, aber auch der Eingriff in Grundrechte haben bei vielen die Skepsis gegenüber der Politik wachsen lassen. In der Hauptstadt will nun eine zivilgesellschaftliche Initiative, die sich Berlin Forum nennt, zur demokratischen Heilung beitragen. Wie das geht, erzählt uns Sebastian Engelbrecht.
Die Demokratie sei gefährdet, meint Volker Hassemer, so sehr wie er das seit Beginn seiner politischen Karriere nicht erlebt habe. Hassemer war in den 80er und 90er Jahren Senator für Stadtentwicklung, später für Kultur in Berlin. Heute ist er Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zukunft Berlin und will die bürgerschaftliche Mitverantwortung in der Stadt entwickeln.
Man braucht die Bürger zu einem Gelingen der Gesellschaft. Und die Bürger selbst merken natürlich, dass es offensichtlich auf sie nicht ankommt. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn die sich von der Demokratie abkehren oder sogar die Demokratie angreifen.
Nach Corona, befürchtet Volker Hassemer, werde sich der Vertrauensverlust in das politische System der Demokratie in Deutschland verstärken. Das sei gefährlich, denn Demokratie könne kraftlos werden und sogar verloren gehen. Sie benötige stärkende und stabilisierende Impulse. Einer existenziellen Krise der Demokratie will Hassemer entgegenwirken. Die Demonstrationen gegen Corona-Regelungen der Regierungen sind ihm noch vor Augen.
Dass das eine solche Bedeutung bekam und dass dann auch manche Gruppen sich gewissermaßen bedroht fühlten von Staat und Regierung, obwohl wir in einer Demokratie leben, obwohl das doch wohl ihre Regierung ist, zeigt, wie entfernt Gesellschaft und Politik voneinander sich entwickelt haben.
Natürlich distanziert sich Hassemer von den populistischen Strömungen der Corona-Leugner. Ihr lautstarkes Auftreten und ihren Erfolg sieht er aber in einer Entfremdung begründet. Für diese Entfremdung macht er die Berufspolitiker des Landes verantwortlich.
Eine der wesentlichen Gründe ist, dass bis zum heutigen Tage die Politik, also die Regierenden, Opposition, alle die, die in diesem politischen Apparat agieren, es nicht geschafft haben, eine wirkliche Offenheit, ein wirkliches Interesse für die Kompetenzen und aber auch für die Ansprüche der Bürger zu entwickeln.
Hassemer und seine Stiftung wollen im Berlin-Forum die Spitzenvertreter des Abgeordnetenhauses mit der Stadtgesellschaft an einen Tisch bringen. Kirchen, Gewerkschaften, Kultureinrichtungen, soziale Organisationen, insgesamt 50 Repräsentanten der Gesellschaft. Das Forum gibt es schon länger, aber es soll jetzt neue Bedeutung gewinnen. Stefan Richter vom Vorstand der Stiftung Zukunft Berlin sieht das Forum vor einer großen Aufgabe.
Hier wollen wir gemeinsam arbeiten an Visionen auch für die Demokratie. Wir wollen also nichts weniger als eine Demokratie 4.0. Das heißt, wir nehmen wahr, dass die Bürgerinnen und Bürger heute einen höheren Bildungsgrad haben, dass sie mehr Informationen haben, nicht zuletzt durch Digitalisierung. Sie haben einen höheren Anspruch aber auch an Beteiligung, an Transparenz.
Die zentrale Frage, die das Berlin-Forum in den kommenden Monaten behandeln soll, lautet: Wie können Bürgerinnen und Bürger wieder mehr an Entscheidungsprozessen beteiligt werden? Wie können sie sichtbar und spürbar mehr Mitverantwortung übernehmen? Die Rollen aller Beteiligten in der Demokratie müssten dazu neu definiert werden, meint Stefan Richter.
Die Wissenschaft, gerade in den Zeiten der Pandemie, ja, ein herausragender Akteur. Sie schwankt zwischen Berater auf der einen Seite, zwischen Expertokratie auf der anderen Seite oder auch Aktivismus. Also welche Rolle haben eigentlich die einzelnen Akteure mittlerweile eingenommen? Das wollen wir hinterfragen. Wer hat welche Funktion auch in der Demokratie und was gibt es für Formate? Was funktioniert gut? Was muss besser werden? Was braucht es für Rahmenbedingungen und was braucht es für Ressourcen?
Über das Berlin-Forum selbst hinaus schweben Stefan Richter neue Formen der Mitbestimmung vor, auf allen Ebenen der Politik. Räte von Bürgerinnen und Bürgern, Beteiligungsbüros, lokale Foren zur Vernetzung von Initiativen und eine Raumbörse für Berlin. Die Gesellschaft soll selbst zum politischen Akteur werden. So wollen Hassemer und Richter Politik und Gesellschaft einander wieder näher bringen.
Und diese in ein Format zu zwingen, ja, man muss es so sagen, von alleine passiert das nicht, das ist das, was wir mit dem Berlin-Forum vorhaben. Und mit dieser Technik arbeiten wir zu verschiedenen Themen, wie eben durchaus auch Wohnen oder wie Stadtmanagement, also auch große Themen für die Stadt.
Berlin sieht Richter als Labor für Deutschland. Das Berlin-Forum will anknüpfen an Erfahrungen anderer Städte und mit der Wiederbelebung der Demokratie in der Stadt auch ein Beispiel geben.
Mit kleinen Schrauben und da nochmal einen Beteiligungsversuch und dort nochmal ein Büro, da werden wir nicht weiterkommen. Wir brauchen wirklich ein neues Verständnis, auch ein neues Rollenverständnis von Politik, von Bürgerschaft, von Wissenschaft, um denn letztendlich mit wieder Diskurse auch zu ermöglichen und so Demokratie zu stärken.
Räte von Bürgerinnen und Bürgern, Beteiligungsbüros, eine Raumbörse. Die zivilgesellschaftliche Initiative Berlin Forum will die Demokratie wiederbeleben. Wir vom DLF-Magazin bleiben dran, was daraus wird. Sebastian Engelbrecht berichtete. Am Sonntag wird in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gewählt und die Ergebnisse werden auch Einfluss haben auf die K-Frage der Union. Baden-Württemberg galt lange Jahr als eigentliches Stammland der Christdemokraten und in Rheinland-Pfalz sehen aktuelle Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD. Das alles ist bekannt. Offen aber ist, wer in der Union der Kanzlerkandidat wird. Parteichef Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat zwar schon die Hand gehoben, doch da ist ja auch noch Markus Söder, CSU-Chef und Ministerpräsident von Bayern. Wer es werden könnte und wie die kommenden Landtagswahlen da reinspielen, darüber habe ich vor der Sendung mit zwei echten Kennern gesprochen. Michael Watzke ist unser Korrespondent in Bayern und beobachtet Markus Söder schon seit vielen Jahren. Und Moritz Küpper hat viele Jahre lang das Gleiche in NRW mit Armin Laschet gemacht und auch noch ein Buch über ihn geschrieben. Ihn habe ich gefragt, Wenn die CDU am Sonntag bei den Landtagswahlen eine herbe Niederlage einfährt, was heißt das dann für Armin Laschet?
Tja, natürlich ist es nicht immer schön, eine beziehungsweise das wären ja dann zwei Niederlagen zu erklären. Direkt mit ihm persönlich werden diese Niederlagen, glaube ich, nicht nach Hause gehen, nicht verbunden werden. Dafür ist er einfach zu kurz im Amt, gerade einmal 2 Monate. Und die Gründe würden dann eher, glaube ich, in der Situation vor Ort gesucht werden, beziehungsweise in dieser Maskenaffäre, die ja jetzt seit 1-2 Wochen öffentlich sozusagen vorgeführt wird. Dennoch, der Druck, die Nervosität in der Union, in der CDU, die wird wachsen. Niederlagen zu erklären ist nie schön, erst recht nicht, wenn in diesen beiden Ländern sich dann vielleicht sogar eine Ampelkoalition findet, also die Grünen mit der SPD und der FDP. Denn das würde dann zeigen, dass es eine Mehrheit jenseits der Union gibt. Und zwar nicht diese gefürchtete Grün-Rot-Rot mit den Linken, sondern wirklich eine Mehrheit, die sich auch im bürgerlichen Lager vermittelbar wäre. Das könnte eine Blaupause für den Bund sein. Insofern wird dieser Sonntagabend und dann vor allem der Montagvormittag im Präsidium und im Vorstand der CDU im Konrad-Adenauer-Haus, die könnte für Laschet und für die CDU durchaus unangenehm werden.
Und Herr Watzke, was meinen Sie? Markus Söder, würde der sich über eine Wahlschlappe der CDU, könnte der eher von profitieren?
Ha, ich dachte, Sie wollten fragen, ob er sich darüber freut.
Ja, das habe ich nochmal abgebogen.
Grundsätzlich ist es so, dass tatsächlich, wenn die CDU am Sonntagabend zwei oder eine große Schlappe erlebt, dann werden noch mehr nach Bayern schauen, glaube ich. Dann werden noch mehr in Markus Söder den Heilsbringer sehen, als den er sich vielleicht auch selber sieht. Und in jedem Fall, egal ob das am Ende mit der Kanzlerkandidatur für Markus Söder was wird oder nicht, die CSU kann und wird den Preis in die Höhe treiben. Es wird im April eine Klausurtagung der CSU geben. Da wird man das weitere Vorgehen beraten. Und wenn Markus Söder kein Kanzlerkandidat wird, weil, und davon gehe ich ehrlich gesagt aus, Laschet sich das nicht nehmen lässt, dann kann die CSU zumindest den Preis bestimmen.
Auf das Nehmen lassen kommen wir gleich noch. Aber Sie haben ja gerade schon davon gesprochen, von der Heilsbringerfigur. Was steckt denn eigentlich dahinter, dass er so gebeten werden möchte?
Naja, er muss warten, er muss gebeten werden. Er darf auf keinen Fall den Eindruck erwecken, er sei ein brennender bayerischer Ehrgeizling, der er ist. Aber das darf niemand merken, denn wenn das Narrativ entsteht, da will einer aus Bayern mit aller Macht an die Macht, dann hat Söder ein Problem. Ich glaube, an 3 Fronten. Erstens innerhalb der Union. Die CSU ist nun mal die kleinere der beiden Unionsparteien. Sie muss mit der CDU sorgsam umgehen. Wird eh schwer genug, in einer möglichen Koalition auf Bundesebene als kleinste Partei da in der Führungsrolle zu sein. Zweitens bei den Wählern in Deutschland. Denn die könnten in Söder jemanden sehen, der die Bundesrepublik aus dem Hofbräuhaus regieren will, der also bayerische Interessen vor bundesdeutsche Interessen setzt. Und das wäre fatal für Söders Wahlchancen. Und dann drittens, wenn in Bayern der Eindruck entsteht, den Söder zieht es mit aller Macht von München weg, dann wird es für Söder schwer, im Fall einer Niederlage zurückzukommen. Denn es gilt bisher, noch nie ist ein amtierender Ministerpräsident für eine erfolglose Kanzlerkandidatur abgestraft worden. Auch Stoiber nicht, auch Strauß nicht. Die haben nach ihren Berliner Niederlagen großartige Siege in Bayern eingefahren. Aber nur, weil das Narrativ entstand, da wurde ein Bayern nach Berlin gebeten und dann abgelehnt.
Aber Söder, obwohl er ja immer so lässig bleibt, müsste doch auch ganz schön unter Druck stehen. Immerhin könnte er für die CSU der erste Kanzler werden.
Richtig. Und er hatte ein Poster von Franz Josef Strauß in seinem Jugendzimmer in Nürnberg und er bewundert Edmund Stoiber, also die beiden, die es schon mal versucht haben und gescheitert sind. Wenn Markus Söder derjenige wäre für die CSU, der als erster Bayer Bundeskanzler wird, das wäre etwas, das ihn in die Geschichtsbücher Bavarias eintragen würde. Und darauf bin ich sicher, ist Markus Söder erpicht. Und wenn es eine Chance gibt, wenn er eine Chance sieht dafür, dann würde er sie auch nutzen. Und deshalb muss sich Söder so lange zieren, wie er noch kann, am besten noch in den Juni hinein, wenn auch die Wahl in Sachsen-Anhalt gelaufen ist.
Aber Herr Watzke, wenn ich das so höre, Armin Laschet hat ja selber gesagt, er will zwischen Ostern und Pfingsten, also zwischen Anfang April und Mitte, Ende Mai, die Entscheidung herbeiführen. Gibt es denn ein Szenario, in dem Markus Söder wirklich Kanzlerkandidat werden könnte?
Also ich glaube nicht, dass Armin Laschet sich das nehmen lässt.
Das glaube ich auch nicht, aber wie könnte ein Szenario sein?
Das Szenario sieht einfach so aus, dass große Kreise der CDU nach Söder rufen, weil sie sagen, jetzt ist die Situation so schwierig für die CDU, die Umfragewerte so niedrig, dass man nicht mehr auf Zeit spielen kann. Und ich glaube, Laschet ist eher der Zeitspieler, der Verwalter, sondern wir brauchen einen Kämpfer, jemanden, der das Ruder noch rumreißen kann. Das wäre dann eher Söder. Und wenn Söder so stark gebeten würde, so stark, dass Laschet auch nicht auf seinem Anspruch bestehen könnte und der Druck immer größer wird, ich glaube, dann kann Markus Söder, die andere Frage ist, ob er will, aber dann kann er auch gar nicht mehr Nein sagen.
Genau, aber wenn ich da mal gegenhalten würde, sozusagen Armin Laschet, das glaube ich auch, der möchte Kanzlerkandidat werden und auch natürlich nicht Kanzler, das impliziert sich ja selber. Aber wenn jetzt am Sonntag das alles schief geht, wenn die Umfragen weiter sinken und die Maskenaffäre, die ja beide Parteien trifft, aber wenn die auch noch weiter geht, der Zauber des Anfangs ist sowieso verflogen, wenn er denn überhaupt mal da war, aber dann ist die Situation innerhalb der CDU und damit auch der Union auf Bundesebene so misslich, dass es für Söder ja, mir haben viele gesagt, dass er sehr, sehr risikoscheu sei, dass es für ihn ohnehin keine Option mehr ist. Und dann wäre es ja eher ein Szenario so, dass Laschet sozusagen die Suppe auslöffeln müsste, weil Söder sich so geziert hat und am Ende gar nicht springt.
Aber doch muss es doch für Herrn Laschet ein bisschen lästig sein jetzt. Mögen die beiden sich eigentlich, Söder und Laschet?
Was Armin Laschet mir so erzählt hat und was er ja auch öffentlich erzählt hat, ist, dass sie sind irgendwie ähnlich. Also beide sind ja studierte Juristen, beide haben Journalismus gelernt, auch teilweise praktiziert. Beide waren Konrad Adenauer Stipendiaten in der Stiftung. Allerdings sind sie irgendwie auch grundverschieden und sie teilen wohl schon einen ähnlichen Humor. Wobei da der große Unterschied ist, dass Armin Laschet wohl auch über sich selbst lachen kann, während Markus Söder lieber über andere lacht. Aber dennoch haben sie gesagt, auch in diesen MPK-Runden, da schreiben sie sich durchaus mal Nachrichten. Insofern, deren Verhältnis ist, glaube ich, intakt.
Die beiden werden ja auch immer im Umgang mit der Corona-Pandemie verglichen. Laschet, der Lavierer, Söder, der konsequente Macher. Herr Watzke, hätten Sie einen Tipp für Herrn Laschet, was man jetzt gerade besser machen könnte, auch jetzt im Rahmen der Maskenaffäre?
Also bei der Maskenaffäre, finde ich, gehen beide ähnlich konsequent oder inkonsequent, je nachdem, wie man es betrachten will, um. Ich sehe da keine großen Unterschiede zwischen Laschet und Söder. Ich finde, dass beide, auch Söder, zu spät reagiert haben, aber jetzt tun sie das. Es wird sich zeigen, ob noch weitere Fälle herauskommen. In Bayern scheint der Boden des Fasses erreicht zu sein. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, dann könnte es für Söder noch mal schwieriger werden. Ratschlag geben, ich finde es schwierig, denn in der Corona-Krise steht Söder immer so als der harte Hund da. Der ist er aber eigentlich gar nicht, denn er hat in Bayern vieles geöffnet, was die Nachbarländer noch länger geschlossen haben, von Baumärkten über Friseure und andere Gewerbe. Also das Bild, das Söder da von sich aufgebaut hat, das stimmt gar nicht immer so.
Aber die Umfragen,
er hat es. Absolut. Und er hat, und das ist der Punkt, ich glaube, das kann man Laschet vielleicht raten, dass er sich besser verkauft. Ich habe das beim politischen Aschermittwoch gemerkt, als Laschet ja zugeschaltet war nach Bayern. Aber er kam einfach rüber wie ein Messdiener, wie ein kleiner Schuljunge, fand ich. Und Markus Söder hat sich dort ganz anders inszeniert. Dieses Inszenieren, das ist etwas, glaube ich, was Laschet im positiven Sinne noch lernen muss, um sich besser zu verkaufen.
Dem würde ich zustimmen. Also es geht bei Laschet häufig eben um die Kommunikation, nicht um die eigentliche Politik, die dahinter steht. Denn wir wissen ja alle, die Corona-Situation ist hochkompliziert und man fährt auf Sicht. Es gibt ja viele Probleme. Eine Seite natürlich das medizinische, gesundheitliche Problem, was uns ja sozusagen ein Stück weit beherrscht. Aber man darf eben diese anderen Probleme, die es ja eben auch gibt, nicht außer Acht lassen. Das macht Laschet inhaltlich. Aber er kommuniziert nicht so stringent. Bei Markus Söder habe ich den Eindruck, dass er immer genau weiß, welche Botschaft er setzen möchte. Das sind dann 2, 3 Hauptsätze, die wiederholt er penetrant, damit er auch wirklich jeder Mensch in Deutschland versteht, was er an dieser Stelle möchte. Und da ist Armin Laschet manchmal ein bisschen zu schludrig für. Insofern, das würde ich sagen, ist ein ganz großer Unterschied zwischen diesen beiden.
Wenn man jetzt noch mal auf die Maskenaffäre ganz kurz geht, da ist ja im Moment Haltung gefragt. Also da geht es ja auch um einen moralischen Kompass, wie man mit Raffgier in der Partei auch künftig umgehen soll. Haben Sie das Gefühl, wie die beiden da gerade agieren? Geht es da jetzt vor allem auch um Schaden zu der CDU zu begrenzen hinsichtlich jetzt der Landtagswahl und Bundestagswahl, oder kommt das von Herzen?
Also bei der CSU kann ich da auf jeden Fall sagen, ist diese Empörung zu einem großen Teil der Wahl geschuldet. Denn eines muss man mal sagen, und da gibt es einige interessante Wendungen. Der Vorgänger von Nüßlein als Bundestagskandidat war niemand anderes als Theo Weigel in diesem Wahlkreis in Neu-Ulm, Günzburg, Unterallgäu. Und gerade dieser Theo Weigel hat nach der Verwandtenaffäre im Bayerischen Landtag 2013 der CSU eine neue Moral verpasst. Er hat eine Compliance-Regel geschrieben für die Partei. Er hat sogar einen Compliance-Ausschuss angeregt. Und dieser Compliance-Ausschuss hat sich von 2013 bis heute wie oft getroffen? Nullmal. Und das ist ein Versäumnis der Parteiführung und das ist jetzt eben auch ein Versäumnis von Markus Söder, der seit knapp 2 Jahren Parteivorsitzender der CSU ist. Also diese Empörung in der CSU, auch in der Union, die halte ich für vorgeschoben. Da hätte man früher und deutlicher Signale setzen müssen.
Herr Küpper, was meinen Sie bei Herrn Laschet?
Ich glaube, bei Herrn Laschet selbst ist das absolut ehrlich, diese Empörung. Er ist ein Mensch, der aus dem christlichen Glauben kommt, der sich daher engagiert hat, also der sich nicht nicht aus finanziellen Motiven, sondern wirklich, das zieht sich durch sein Leben, immer fürs Allgemeinwohl auch engagiert hat. Das ist bei ihm ehrlich. Das, was Michael Watzke da gerade gesagt hat, das teile ich unisono für die CDU natürlich auch. Dass das Thema Nebeneinkünfte, das Thema Umgang mit diesen Themen, das wurde immer auf Unionsseite, auf CDU-Seite blockiert, auf Bundesebene, auf anderen Ebenen, weil es dort eben, man muss sich ja nur mal die Nebeneinkünfte beispielsweise im Bundestag angucken, wo da die Balken hochfahren, also diesen schwarzen Balken, der da nach oben fährt, den hätte die Union, glaube ich, gerne am Sonntag. Aber Armin Laschet ist ja jetzt auch erst 2 Monate Parteichef, insofern hätte er an der Stelle vielleicht, kann man ihm das nicht ganz anlasten, und ich glaube, bei ihm ist es wirklich auch persönliche Überzeugung und Verärgerung, Verwunderung, das hat er ja auch mit Rafke etc. mit relativ drastischen Worten gesagt, wie ich auch fand, ein wenig spät. Dennoch, das hat er getan, aber das mischt sich ja sozusagen. Es ist seine persönliche Überzeugung, aber natürlich ist auch das Kalkül dahinter, jetzt Schadensbegrenzung zu betreiben. Für Sonntag ist es wahrscheinlich längst zu spät. Da hofft man vielleicht auf Briefwähler, die vorher ihre Stimmen abgegeben haben, aber vor allem eben im Hinblick auf die Bundestagswahl.
Michael Watzke und Moritz Küpper um die Frage, wie die Landtagswahlen am Sonntag die K-Frage von CDU und CSU beeinflussen könnten. Auf den Tag genau 10 Jahre ist es her, dass ein starkes Seebeben vor der Küste Japans einen Tsunami auslöste, der erst fast 20.000 Menschen tötete und dann das Atomkraftwerk Fukushima überspülte, was dort zu Kernschmerze führte. Dieser Tag gilt als Wendepunkt in der deutschen Atompolitik. Doch noch längst sind nicht alle atomaren Risiken gebannt, betonte dann auch heute die Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD. Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio hat sich noch einmal angeschaut, was sich seit dem 11. März 2011 in Sachen Energiewende getan hat und was noch ansteht.
Es sind Bilder, die an diesem Samstag im März 2011 weltweit wieder und wieder über die Fernsehbildschirme gehen, die sich ins kollektive Gedächtnis einbrennen. Eine Explosion im Atomreaktor Fukushima in Japan.
Es ist eine heftige Explosion heute Nachmittag in Fukushima 1. Ein Reaktorgebäude des Atomkraftwerks fliegt in die Luft, Betontrümmer gehen zu Boden, weiße Rauchsäulen steigen auf. Es sind dramatische Szenen aus dem Nordosten Japans, die Behörden sind alarmiert.
Währenddessen in Baden-Württemberg. Wahlkampfendsport. Die Grünen hatten ohnehin für den Samstag eine Menschenkette organisiert, um gegen die Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke zu demonstrieren. Mitten in die Vorbereitung, erinnert sich die damalige Parteivorsitzende Claudia Roth im Interview mit dem Deutschlandfunk, kommt die Nachricht aus Fukushima. Und mit ihr viel mehr Menschen als erwartet. Am Ende sind es statt 45.000 bis zu 60.000. Doch die Freude über so viele Teilnehmende fällt schwer.
Bedrückend. Es war sehr bedrückend. Es war keine Stimmung mit Freude und sonst irgendwas, sondern es war total bedrückend. Und das Ausmaß der Katastrophe in Japan war zu diesem Zeitpunkt ja noch gar nicht so ganz klar.
Der Wille zum politischen Protest ist in Baden-Württemberg ohnehin gerade groß. Das bekommt der amtierende CDU-Ministerpräsident Stefan Mappus mehrfach auf Wahlkampfveranstaltungen zu spüren. Das Großprojekt Stuttgart 21 hat die Gemüter erhitzt. Nach Fukushima bekommt nun das grüne Wahlkampfthema Energiepolitik neue Wucht. Im Angesicht der Reaktorkatastrophe legt der grüne Spitzenkandidat Winfried Kretschmann nach.
Wir wollen einen möglichst schnellen Ausstieg erreichen. Wir werden sofort der Klage gegen die Laufzeitverlängerung beitreten als erster Schritt.
Die Wirkung der Bilder aus Japan erfasst auch Berlin. Die Kanzlerin wird in den darauffolgenden Stunden und Tagen wieder und wieder die Sicherheit der deutschen Atomkraftwerke betonen.
Wir wissen, wie sicher unsere Kraftwerke sind. Wir wissen, dass wir weder von derart schweren Erdbeben noch von derart gewaltigen Flutwellen bedroht sind.
Doch dass ausgerechnet das hochtechnologisierte Japan eine Reaktorkatastrophe nicht verhindern konnte, es sät Zweifel. SPD, Grüne und Umweltverbände machen in Berlin Druck und fordern einen sofortigen Ausstieg aus der Kernenergie. Und so dreht sich der Wind. CDU-Umweltminister Norbert Röttgen spricht als erster aus der Regierung von einer Zäsur.
Weil ja jetzt doch das passiert ist, von dem man immer gesagt hat, das kann nicht passieren, wir haben alle Sicherungen dagegen. Das ist etwas sehr Veränderndes.
Nach zahlreichen Krisentreffen ist bis zum Sonntagabend klar, was am Montag an die Öffentlichkeit bringt. Die Laufzeitverlängerung wird ausgesetzt. Ein Moratorium zum Zwecke einer Sicherheitsüberprüfung. FDP-Vizekanzler Guido Westerwelle prescht vor, verkündet es der Presse.
Und wenn bei den Kühlsystemen sich ein Handlungsbedarf ergibt, dann geht die Sicherheit vor jedem wirtschaftlichen Interesse.
Was zu diesem Zeitpunkt noch fehlt, ein rechtssicherer Plan. Gegen den Willen der Ministerpräsidenten der Bundesländer mit Atommeilern setzt die Bundeskanzlerin am Tag darauf durch. Für den Zeitraum der Sicherheitsüberprüfung gehen die ältesten Kraftwerke und das Pannenkraftwerk Krümmel vom Netz. Unzufriedenheit bei SPD-Chef Sigmar Gabriel.
Wenn wir jetzt hören, dass über Moratorien nachgedacht wird, da kann man nur sagen, der Trick ist leicht zu durchschauen. Da geht es dann nur darum, über die Landtagswahlen hinwegzukommen.
Die abgeschalteten Kraftwerke werden jedoch nie wieder ans Netz gehen. Der Ausstieg kommt, vorher aber der Abstieg der CDU in Baden-Württemberg, dokumentiert hier von den ARD-Tagesthemen.
Und das ist eine politische Sensation, meine Damen und Herren. Guten Abend. Zum ersten Mal kann ein Grüner also Ministerpräsident eines Bundeslandes werden. Und auch in
Dies ist ein bitterer Tag für die CDU in Baden-Württemberg.
Ein echter Politikwechsel, der die CDU nach 58 Jahren auf die Oppositionsbänke bringt. Das ist natürlich eine Zäsur für dieses Land. Insofern weht da schon ein bisschen der Atem der Geschichte in Baden-Württemberg.
Weil ihm auch die Wiederwahl gelang, ist Winfried Kretschmann nun seit 10 Jahren Ministerpräsident und hat damit die Regierungsfähigkeit der Grünen bewiesen und mit seiner konservativen Art die Bundespartei mitgeprägt. Auch deshalb sind heute Gedankenspiele über eine schwarz-grüne Koalition in Berlin möglich, ist sogar der Gedanke an einen grünen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin nicht mehr abwegig. Und noch eine Entwicklung wurde maßgeblich durch Fukushima geprägt: die deutsche Energiewende. Die abgeschalteten Atomkraftwerke machten Platz für die dadurch notwendige Förderung der erneuerbaren Energien. Das wurde schon 2011 zur Argumentationslinie der Bundeskanzlerin.
Wir glauben, dass wir für die Länder, die sich entscheiden, entweder aus der Kernenergie auszusteigen oder gar nicht erst einzusteigen, dass wir denen doch zeigen können, dass man Wachstum, Arbeitsplätze, wirtschaftliche Prosperität und eine Energieversorgung in Richtung erneuerbare Energien, dass das zusammengeht. Das ist unser eigentlicher Punkt.
Diese Zäsur sieht auch die Grüne Claudia Roth mit Blick auf die vergangenen 10 Jahre.
Also ich glaube, es gibt einen Impuls für neue Technologien, für eine Energiewende, die wirklich eine Energiewende ist und mit dieser Energiewende auch neue, zukunftssichere Arbeitsplätze entstehen können.
Ziel der Regierung war es, bis 2020 den Anteil der erneuerbaren Energien auf 35% zu steigern, um den schrittweisen Atomausstieg zu kompensieren. Tatsächlich waren wir letztes Jahr bei 45%. Doch Institutionen wie die Denkfabrik Agora Energiewende warnen. Um den Wegfall der letzten Meiler, die immerhin noch 11% des Stroms in Deutschland produzieren, zu kompensieren, ist ein schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien dringend notwendig. Ebenso der Stromnetze. Denn daran hat sich in den letzten 10 Jahren nichts geändert. Projekte werden ambitioniert angekündigt, aber nur zaghaft umgesetzt. Betrifft übrigens auch den Ausbau der erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg. Trotz grünem Ministerpräsidenten.
An Katrin Püsker berichtete. Etwa 800.000 Flüchtlinge aus Syrien leben in Deutschland. Dazu kommen Hunderttausende weitere aus anderen Ländern. Häufig berichten wir über sie, aber sie selbst haben kaum eine Stimme.
Das sagt Tarek Alaus. Er ist 2015 aus Syrien geflüchtet und nach Deutschland gekommen und will jetzt für die Grünen in Oberhausen und Dinslaken für den Bundestag kandidieren. Grund genug, ihn in unserer Reihe Ich will da rein vorzustellen, die in loser Folge Menschen begleitet, die das erste Mal für den Bundestag kandidieren. Vivien Leue hat ihn getroffen.
Oberhausen, Mitte Februar. Etwa 100 Menschen stehen vor dem Hauptbahnhof und demonstrieren gegen Rassismus.
Tarek kommt. Alles klar.
Aus ihrer Mitte läuft ein junger Mann zum Mikrofon. Die schwarzen Haare sind zum Dutt geformt. Er trägt blaue Jeans, dunkles Hemd, einen grauen Mantel.
Wir wollen eine Welt, in der alle Menschen die gleichen Rechte haben und in Würde und Sicherheit leben können.
Es ist Tarek Alaus, 31 Jahre alt, syrischer Flüchtling.
Und deshalb kandidiere ich mit den Grünen hier in Oberhausen und Dinslaken als erster aus Syrien geflüchteter Person für den Bundestag. Ich kandidiere, um mit meiner Stimme die Rechte von Geflüchteten und Migrantinnen in Deutschland zu vertreten.
Einige der DemonstrantInnen sind extra wegen ihm gekommen, dem neuen Direktkandidaten und Star ihres Wahlkreises, hier mitten im Ruhrgebiet.
Sehr gute Rede, Herr.
Dankeschön, vielen Dank.
Alaus lächelt. Im Mittelpunkt zu stehen, das ist er mittlerweile gewohnt. Seine Kandidatur hat schon jetzt bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Alle großen Zeitungen haben über ihn berichtet.
Es ist ja schon auch ein Aufbruch, muss man sagen. Wenn man sich anguckt, wie wenig diese Menschen mit Fluchterfahrungen vertreten sind in den Parlamenten.
Meint Annette Berger von den Grünen aus Dinslaken.
Es ist ja auch wirklich nach wie vor noch viel Spielraum, gerade auch Mitglieder mit Migrationshintergrund auch irgendwie zu gewinnen für die Grünen.
Die Erwartungen an Tarek Alaus sind riesig und er freut sich darüber, erzählt er kurz vor der Demo im Büro der Grünen in Oberhausen.
Ich würde einen starken Wahlkampf machen, ich habe ein starkes politisches Programm und da wird die nächste Zeit dann zeigen, was da passieren kann.
Auch hier dreht sich alles um ihn. Ein ruhiges Gespräch, kaum möglich. Ein Kamerateam ist da, ein Fotograf und die neuen Parteifreunde.
Hallo Karl, genau.
Das ist nicht mehr live.
Zum ersten Mal im realen Leben, ne?
Tarek Alaus ist bisher ein seltener Gast in seinem neuen Wahlkreis. Aktuell wohnt er noch in Berlin. Dort arbeitet er für ein Projekt von KünstlerInnen und Geflüchteten. Wer in Ruhe und alleine mit ihm reden möchte, erreicht ihn deshalb am besten dort.
Tarek Alaus.
Ja, hallo, Vivien Leue.
Am Telefon nimmt sich der 31-Jährige viel Zeit. Vor allem über seine politischen Themen möchte er sprechen. Aber auf Nachfrage erzählt er auch von seinem Leben vor der Flucht. Als Sohn eines politischen Journalisten und einer Buchhändlerin studierte er zunächst internationale Beziehungen und Jura und beteiligte sich dann auch an friedlichen Protesten gegen das Assad-Regime.
Ich habe bei dem Roten Halbmond dort gearbeitet und in Kriegsgebiete geholfen und Menschenrechtsverletzungen dokumentiert.
2015 spürte er, dass sich die Lage im Land auch für ihn persönlich zuspitzte. Also packte er seine Sachen und flüchtete. In 45 Tagen von Damaskus über die Balkanroute nach Deutschland. Sein erster Wohnort, eine Turnhalle in Bochum.
Deutschland war das erste Land, wo ich ein Gefühl von Sicherheit hatte. Es hat aber nicht länger gedauert, bis ich erschrocken war von den Lebensbedingungen der Menschen und sah ich dann die Notwendigkeit, meine politische Arbeit wieder fortzuführen.
Es war die Zeit, da die Bearbeitung von Asylanträgen eine gefühlte Ewigkeit dauerte. Währenddessen mussten Flüchtlinge in Notunterkünften bleiben, durften keinen Deutschkurs besuchen oder arbeiten. Im Frühling 2016 organisierte Alaus deshalb ein Protestcamp vor dem Rathaus in Bochum. 17 Tage lang demonstrierte er mit rund 20 anderen Geflüchteten für schnellere Asylentscheide.
Schon als ich meine aktivistische Arbeit in Deutschland angefangen habe, nach meiner Flucht, habe ich gemerkt, dass meine Perspektive, also die Perspektive der betroffenen Personen, fällt in der Politik.
Um mitreden zu können, übersetzte er sich das Grundgesetz mit Hilfe von Google Translate und lernte dabei Deutsch.
Ich habe mit der Staatsverwaltung gesprochen, ich habe mit den politischen Parteien vor Ort gesprochen und dann gab es mehrere Rückmeldungen, dass diese Beteiligten waren sehr zufrieden, dass wir uns beteiligen wollen, dass wir nicht nur eine passive Rolle in dieser Gesellschaft nehmen, sondern eher was noch anbieten können und was helfen wollen und nicht so ein Problem sein wollen, sondern ein Teil der Lösung sind.
2018 gründete Tarek Al-Aus die Bewegung Seebrücke mit, die sich bis heute für die Seenotrettung im Mittelmeer einsetzt. Bei all diesen Engagements merkte er, vor Ort sind viele Menschen willens, Dinge zu verändern, Geflüchteten zu helfen und ihnen neue Perspektiven zu geben. Aber die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die wichtigen Entscheidungen, werden ganz oben in Berlin getroffen. Deshalb will er jetzt in den Bundestag und dort mitreden. Dafür ist er zur Jahreswende auf die Grünen in Oberhausen und Dinslaken zugegangen, hat seine Visionen vorgestellt.
In Deutschland gibt es nicht erst seit 2015 geflüchtete Menschen. Und es ist höchste Zeit in einer funktionierenden Demokratie, dass diese Menschen im Parlament vertreten würden.
Die Parteimitglieder im Wahlkreis sind überzeugt, Tarek Al-Aus ist ein Glücksgriff für sie. In einer Region, in der Zuwanderung schon immer eine große Rolle spielte, könne er zeigen, die Grünen haben mehr Themen als Umwelt und Ökologie. Bei seiner Nominierung im Januar gab es keinen Gegenkandidaten.
Also, dass er in den Bundestag zieht, wäre für uns Grüne und für die Bundesgrünen und wäre ein Riesenzeichen und wäre echt cool.
Sagt Karl Markmann, Oberhausener Stadtverordneter der Grünen. Bis dahin sind allerdings noch Hürden zu nehmen. Der Wahlkreis Oberhausen-Dinslaken ist seit Jahrzehnten fest in sozialdemokratischer Hand. Die Grünen pendeln dort zwischen 5,5 und 10%. Ohne einen guten Platz auf der Landesliste wird Tarek Al-Aus es wahrscheinlich nicht in den Bundestag schaffen. Außerdem hat er noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft. Sie ist aber Voraussetzung, um in den Bundestag gewählt zu werden. Auf der Antirassismus-Demo in Oberhausen erzählt Tarek Al-Aus, wie er beide Hürden nehmen will. Mitte April bewirbt er sich auf dem NRW-Parteitag der Grünen um einen Listenplatz. Und seine Staatsbürgerschaft ist bereits beantragt.
Meine Rechtsanwälten und ich sind der Meinung, dass das in der kurzen Zeit erteilt wird. Wir gehen davon aus, im ersten Quartal dieses Jahres. Also hoffentlich ja, bis Anfang April oder so.
Der 31-Jährige wirkt zuversichtlich. In all seinen Aussagen steckt eine große Portion Optimismus. Und so plant er schon die nächsten Schritte. Er will jetzt in seinen Wahlkreis ziehen.
Da wünschen wir gutes Ankommen. Vivien Leue berichtete über Tarek Al-Aus, der für die Grünen im Herbst in den Bundestag will. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst können Sie nachhören im Netz unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiothek-App. Die Redaktion hatte Barbara Roth, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.